Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente oder Kryptowährungen. Die Podcast-Hosts oder Gäste haben unter Umständen Positionen in den besprochenen Finanzinstrumenten oder Kryptowährungen. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
Es ist Folge 47 von Alles Coin, Nichts Muss, die mal wieder unterstützt wird von Ultimate by Unstoppable, deinem Co-Piloten für die DeFi-Welt. Julius, ich habe das Gefühl, ich muss schon wieder mit dir schimpfen. Ich weiß es nicht ganz genau, weil du hast dich sehr kryptisch diese Woche gegeben. Und zwar habe ich am Mittwoch einen Screenshot von dir bekommen, wo einfach nur ein paar kryptische Zeichen waren. Ich habe nur hinten gesehen, dass da sehr viel Rendite zu sehen war. Und du hast drunter geschrieben, Flo, ahnst du was? Ich habe das Gefühl, ich habe wieder irgendwas verpasst. Was zur Hölle ist los? Also, hi erstmal. Und wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Wie du es vielleicht in meinem Hintergrundgeräusch hörst, bin ich nicht in München gerade, sondern tatsächlich ab dieser Woche etwas weiter weg in der Sonne für eine längere Zeit. Und hier weiß ich nicht, was hier gerade abgeht.
Ich hoffe, das hat nichts mit dem Screenshot zu tun, dass du jetzt einfach gesagt hast, ach komm.
Abgesetzt.
Ja, genau.
Nee, der Screenshot, ja, das ist eine lustige Geschichte. Ich habe ja ein paar Mal eine NFT-Kollektion erwähnt, Anfang des Jahres. Diese Checks-Kollektion, die dann irgendwie, mit der ich da ein paar 1000% Rendite gemacht habe. Witzigerweise, und das zeigt ja auch so ein bisschen die Art und Weise, wie die Teilnehmer am Kryptomarkt denken, hat es halt jetzt genau 2 Wochen gedauert und die nächste Kollektion von dem gleichen Künstler geht komplett durch die Decke. Also da merkst du, der durchschnittliche Trader hier, der zählt da 1 und 1 zusammen und viel weiter geht es aber auch nicht. Und das hatte ich dir nur geschickt, wie die O'Pepin-Kollektion jetzt durch die Decke gegangen ist. Man muss dazu sagen, der Künstler, dieser Jack Butcher, hat ja auf Twitter ein bisschen angeteasert, dass er vielleicht um diese Kollektion drumherum noch was aufbaut oder das irgendwie weiterführt. Einfach komplett crazy. Und da du die erste verpasst hast, dachte ich mir, vielleicht gehörst du auch zu den Leuten dazu, die 1 und 1 zusammenzählen können und bist bei der zweiten dabei. Aber scheinbar hast du auch die ausgelassen.
Ja, das stimmt. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht mehr so begeistert von dem Twitter-Produkt als solches, weil der Feed halt irgendwie nicht mehr chronologisch ist und ich sehe tatsächlich einfach die Nachrichten der Leute nicht mehr, denen ich folge. Ich folge ihm nämlich, aber mir ist es halt irgendwie nicht untergekommen, dass er diese Kollektion überhaupt gelauncht hat. Was steckt dahinter? Also ist das im Endeffekt wieder Jack Marks oder war das wieder so eine Kollektion von wegen, dass du 24 Stunden konnte jeder for free minten und dann, oder was hat es damit auf sich?
Diese Jack Marks mittlerweile ist es richtig cool geworden. Also ich hatte ja zu dem Zeitpunkt, als wir darüber gesprochen hatten, war das ja alles noch so ein bisschen, stand noch nicht ganz fest, was damit passiert. Und die haben das mittlerweile umgesetzt, dass du quasi dein Checkmarks-NFT dann minten kannst, also verbrennen kannst. Und dagegen kriegst du quasi ein neues dann, das dann eben nicht mehr nur schwarz-weiß war, die glaube ich in die Zahl, die sahen auf jeden Fall alle gleich aus, sondern was halt dann einzigartig ist. Und einzigartig heißt, du hast ja quasi dieses Raster mit diesen Häkchen drauf, mit diesen Checks. Für jeden, der sich gerade denkt, worüber sprechen die überhaupt, bitte einfach nochmal 2, 3 Folgen zurück reinhören. Da hatten wir die Kollektion im Detail besprochen. Und was dann ganz cool ist, und die sind eben alle einzigartig, die haben ganz unterschiedliche Farbkombinationen. Und es gibt da manche dabei, die total cool ausschauen, wo es halt irgendwie, unser menschliches Auge da drin eine schöne Farbsymmetrie sieht und das irgendwie, die sind dann auch entsprechend teurer. Und es gibt andere, die sind relativ random und hast einfach bunte Farben drauf. Und die Dinger kannst du jetzt natürlich auch dann nehmen, das hatte ich ja damals erklärt, du kannst glaube ich immer 18 das nehmen, die wiederum verbrennen und dann kriegst du einen neuen NFT, der wiederum weniger Checkmarks hat und somit seltener ist. Und das haben sie wirklich, muss ich sagen, echt gut umgesetzt. Ich habe da mal so ein bisschen Zeit verbracht, ein bisschen rumzuschauen, wie die unterschiedlichen Dinge ausschauen. Es sind echt total schöne dabei. Genau, aber darüber wollten wir heute gar nicht sprechen, sondern diese andere Edition, ja, das war auch wieder so ein Open Edition. Also da konntest du irgendwie über 24 Stunden war das, glaube ich, einfach minten. Bis dato haben die Dinge auch keinen Value, aber der Künstler hat jetzt eben angekündigt, dass er darum vielleicht so eine Art Profile-Picture-Kollektion aufbaut, weil er sagt, die Checks-Kollektion, die eignet sich eigentlich nicht als Profile-Picture, weil das ist mehr so dieses ganze Artsy-Thema. Ich schaffe es irgendwie hier, diese Checks in einer gewissen Seltenheit mit unterschiedlichen Farbschemas und sowas zu schaffen. Anyhow, also es hatte sich ja mal jemand beschwert, dass wir zu viel über solche Themen sprechen, deshalb wollte ich es kurz halten, aber du hast es ja angesprochen. Auf jeden Fall ist das Ding auch wieder irgendwie ein paar 100 oder 1000% durch die Decke gegangen. Absolut absurd.
Ich bin trotzdem gespannt, wie lange diese Brand noch so stark sein wird. Also wenn ich überlege, der Typ kommt ja eigentlich nicht nativ aus dem NFT-Space, sondern er hat irgendwie Bekanntheit dadurch erlangt, dass er komplizierte Konstrukte oder Konzepte in einfachen Grafiken erklärt hat. Und dann ist er halt irgendwie mehr oder weniger über diesen NFT-Space gestolpert. Jetzt hat er die zweite Kollektion innerhalb kurzer Zeit rausgehauen. Mal sehen, wie viel er raushauen kann, bis es uncool wird. Und ich finde auch krass, verdient der Typ eigentlich damit Kohle? Also wenn, weil so ein Mint als solches, der bringt ja jetzt erstmal nicht so viel Geld, oder? Verdient er denn jedes Mal Royalties, wenn die Dinger im Wert hochgehen? Oder ist das für den er immer noch ein Zeithassel?
Ja, spannend, dass du ansprichst. Also erstmal nochmal kurz würde ich dir widersprechen. Also der kommt schon irgendwie aus dem NFT-Space. Also der hat schon relativ viel auch davor, also das heißt jetzt noch nicht seit vielen, vielen Jahren, aber 2021 und 2022 hat er auch viele NFTs schon rausgebracht. War super früh bei Bored Apes dabei, hatte glaube ich irgendwie 10 oder 20 Bored Apes, die er irgendwann verschert hat und so weiter. Rein finanziell kommt er auf jeden Fall aus dem NFT-Space. Hat darüber auch so sein Following, seine Community ein bisschen aufgebaut und deshalb würde ich schon sagen, dass der jetzt nicht so ein komplett opportunistisch da irgendwie draufgesprungen ist, sondern immer schon viel in dem Space gemacht hat. Ich glaube auch mittlerweile, weil das ist ja auch eine gute Frage, die du stellst, wie lange kann dieser Hype anhalten? Und bei 95 oder wahrscheinlich nochmal 99% der Kollektion ist es ja wirklich so, dieses klassische Hype-Cycle-Manie und dann bricht das irgendwie ab und kein Mensch spricht mehr darüber und die Preise sind entsprechend am Boden. Es gibt viele Leute, auch viele NFT-Sammler, die wirklich teilweise irgendwie ein tolles Portfolio haben, die sich jetzt schon für diese Checks ausgesprochen haben und gesagt haben, dass sie die langfristig halten wollen, dass sie das für sie ein Vergleich ist zu den Homie Squiggles, was so eines der bedeutsamsten NFT oder die bedeutsamste NFT-Kollektion auf Artblocks ist. Und viele sagen, dass es jetzt Checks ist, das Pendant dazu bei diesen Open Editions, also diesen 24-Stunden-Mints, wo du so viele minten kannst, wie du willst. Das heißt, ich glaube, diese Checks könnte ich mir schon vorstellen, die Kollektion, dass die sich irgendwo hält und irgendwo ja eine Fanbase aufbaut und vielleicht auch noch weiter steigt. Das kann schon passieren. Ich glaube auch, dass Jax sich langfristig darauf fokussieren wird oder jetzt erstmal die nächsten Monate. Das andere Ding ist, glaube ich, jetzt komplett opportunistisch. Das ist einfach so, Leute haben irgendwie das aufgegriffen und kaufen das und wollen irgendwie kurz ein bisschen Geld machen. Und das andere, was du gefragt hast, ob er damit Geld verdient? Ja, also beim Mint, glaube ich, damals haben wir uns angeschaut, es gab irgendwie $8 der Mint. Er hat, glaube ich, irgendwie 16.000 davon verkauft. Wir machen hier keinen Public Math, aber kann ja jeder für sich ausrechnen. Ich glaube, ist schon ganz, ganz gut der Stundensatz, wenn du überlegst, der Mint lief 24 Stunden. So, und Royalties, das hat Jack tatsächlich vor 2 Wochen in seinem Podcast, der Not Investment Advice heißt, angesprochen, was er da verdient. Das ist eigentlich schon fast eine Überleitung auf ein anderes Thema, aber ich glaube, da sprechen wir später nochmal zu. Die unterschiedlichen Royalties auf den unterschiedlichen NFT-Plattformen, das hatten wir ja letzte Woche angesprochen mit OpenSea versus Blur, dass je nachdem, wo diese NFTs getradet werden, seine Royalties dort enforced werden, beziehungsweise nur in einer gewissen Höhe enforced werden. Also ich glaube, er hatte das in seinem Podcast mal gesagt, dass er da so im Durchschnitt irgendwie, lass mich lügen, 1,5%, 2% Royalties bekommt im Durchschnitt. Sowas, glaube ich, im Dreh rum oder das war ein Ticken mehr. So, und dann kannst du dir jetzt das Marktvolumen anschauen und kannst dann sagen, ja, wie viel hat er damit verdient, aber der wird da sicherlich jetzt schon auch 7-stellig mit verdient haben. Ja, das dazu.
Jetzt finde ich schön, wie du es versucht hast, diese Überleitung zu vermeiden, weil ich vorher zu dir im Vorgespräch gesagt habe, ey, lass uns mal bitte über OpenSea und Blur ein bisschen später sprechen, dass wir nicht 2 Folgen hintereinander mit dem Thema aufmachen. Jetzt sind wir aber schon in der NFT-Corner, es bietet sich an. Also was hast du noch für News mitgebracht aus der Ecke?
Witzigerweise, während wir, also am gleichen Tag, wir haben letzte Woche auch am Freitag aufgenommen, während wir hier noch über OpenSea hergezogen haben und gesagt haben, dass sie immer mehr Marktanteile am Blur verlieren, zum Teil aufgrund der Tatsache, dass quasi Blur gesagt hat, wir enforcen keine Royalties und alle Trader, die irgendwie hier 100 Mal am Tag irgendwelche NFTs hin und her traden, für die sind natürlich irgendwie zum einen die 2,5% Fee, die OpenSea nimmt, im Vergleich zu, ich glaube, 0,5% bei Blur, ist das natürlich ein Riesenunterschied. Und wenn Creator-Royalties drauf anfallen, die teilweise bei 10% liegen, ist das natürlich auch massiv und dann kannst du eigentlich nicht mehr irgendwie die Dinger wirklich so diese flippen, also hin und her traden oder kurzfristig kaufen und wieder verkaufen. Das ist halt dann schwierig auf OpenSea, weil du musst dann diese ganzen Royalties musst du natürlich einrechnen und dann deine Differenz, sage ich mal, wenn du was für ein ETH kaufst, dann musst du schon irgendwie mindestens auf 1,2, 1,3 ETH steigen oder so, dass das halt dann für dich auch...
Jetzt macht er doch Public Math.
Dass das für dich Sinn macht. Genau, und sag ich mal, während wir noch darüber gesprochen haben, hat dann OpenSea am letzten Freitag ein Statement rausgegeben, dass sie Creator Royalties nicht mehr enforcen werden, was mich schon ein bisschen schockiert hat. Also damit hätte ich nicht gerechnet, weil die sich die ganzen letzten Monate eigentlich immer hingestellt haben und gesagt haben, guck mal, wir sind hier, wir sind euer Freund, liebe Artists und liebe Creators. Auf all diesen anderen blöden Plattformen kümmert sich kein Mensch darum, dass ihr Geld verdient. Und wir, sag ich mal, wir stehen hinter euch und gemeinsam drücken wir hier die Royalties durch. Zum Hintergrund kurz eines der Themen, wenn man immer über NFT spricht, ist ja, dass quasi Künstler am Weiterverkauf mitverdienen können, dadurch, dass das Ganze digital festgehalten wird, was in der physischen Welt teilweise schwierig ist. Wenn so Flo jetzt erstmal sein Kunstwerk verkauft hat, dann weiß er vielleicht gar nicht mehr, dass ich das irgendwie weiterverkaufe und dann ja, wird er da auch nichts dran verdienen. Und in der digitalen Welt kann man das natürlich schön nachverfolgen und dann kann man natürlich auch dementsprechend sagen, gut, bei jedem Weiterverkauf gehen irgendwie 5%, 10% an den Künstler, was ich auch eine schöne Idee finde und auch irgendwie grundsätzlich, glaube ich, richtig finde. Jetzt ist aber die Sache, dass das quasi nicht in dem Smart Contract selber oder nicht auf der Blockchain selber durchgesetzt werden kann, sondern man hängt, als Künstler hängt man davon ab, dass eine Plattform, auf der dieses NFT verkauft wird, dann diese Royalties, die man selber irgendwo hinterlegt hat, dass die auch quasi dann abgegeben werden. Und immer mehr Plattformen haben sich dagegen entschieden und haben gesagt, okay, wir machen maximal, was sind das, maximal, ich glaube 0,5% oder sowas, Royalties und wir überlassen es den Nutzern quasi zu entscheiden, möchte ich die enforcen oder nicht. Das heißt, der Verkäufer sagt immer, okay, möchte ich Royalties zahlen oder nicht. Und OpenSea war so die letzte Bastion, die gesagt hat, nein, wir stehen hier hinter den Künstlern. Dann haben wir letzte Woche darüber gesprochen, dass OpenSea immer mehr Marktanteil verliert und dass wir uns so ein bisschen gefragt haben, wie geht's da langfristig weiter? Die haben irgendwie 2021, glaube ich, noch auf einer irgendwie 17 Milliarden Bewertung irgendwie VC-Money eingesammelt. Mittlerweile ist natürlich das ganze NFT-Volumen runter, die User gehen auf eine andere Plattform und so ein bisschen die Frage, okay, wo soll es langfristig hingehen? Ja, scheinbar hat OpenSea das auch intern ähnlich diskutiert und ist dann zu dem Entschluss gekommen, zweierlei zu machen. Zum einen haben sie ihre Fee, die sie selber erheben, runtergesetzt, auch auf 0,5%, von 2,5 auf 0,5%, und haben die Creator Royalties, überlassen sie jetzt auch den Nutzern, ob sie diese durchsetzen wollen oder nicht, und ziehen somit mehr oder weniger gleich mit dem, was Blur anbietet. So, das war auf jeden Fall ein Paukenschlag, würde ich sagen.
Also ich muss ja sagen, krass, was für ein Influence wir auf die Kryptoszene haben. Also Spaß beiseite. Ich meine, wir haben ja auch am Freitag aufgenommen dementsprechend. Ich bezweifle, dass irgendjemand von OpenSea diesen Podcast hört. Und selbst wenn, hätten sie es nicht rechtzeitig hören können. Aber ich finde es trotzdem eine schräge Nummer. Also wenn du überlegst, einer der USPs von NFTs, also sprich das, was die Dinger eigentlich ausgezeichnet hat, war ja so ein bisschen... ey, du kannst halt diese Royalties irgendwie machen, du kannst als Künstler von dem Weiterverkäufen und so weiter profitieren. Das gibt ja auch irgendwie diesen Case in Konzerttickets, dass man immer sagt, das ist eigentlich scheiße. Wenn irgendein cooler Künstler irgendwo auftritt, dann gibt es halt super viele Leute, die halt irgendwelche Bots schreiben und halt vorher Tickets kaufen, dann ist das ganze Konzert in einer Minute ausverkauft und nach 2 Minuten siehst du dann halt die ganzen Tickets auf eBay oder irgendwelchen Reseller-Plattformen für das Fünffache und das ist halt für den Künstler scheiße, das ist für die Fans kacke. Aber wenn du es mit NFTs abbildest, kann wenigstens der Künstler an diesen Weiterverkäufen irgendwie noch partizipieren. Und jetzt sagen alle, ja, Pustekuchen, weil irgendwie in der Blockchain abbilden ist ein bisschen kacke. Und gleichzeitig die ganzen Marktplätze wollen es jetzt auch nicht mehr enforcen. Also ich bin gespannt, bei wie vielen Innovationen im NFT-Space das noch passieren wird. Dass du halt eigentlich sagst, du hast so ein, weiß ich nicht, bahnbrechendes Modell und dann pivotet man aber eigentlich zum Status quo wieder zurück. Weil so ist es ja bei allen anderen digitalen Gütern aktuell auch.
Ist eine spannende Frage und befeuert so ein bisschen eine These, die schon länger in dem NFT-Space rumgeistert und das ist die der vertikalen Marktplätze. Also wenn du dir angeschaut hast, irgendwie Online-Marktplätze im Web 2 hat irgendwie angefangen mit einem eBay oder eBay-Kleinanzeigen und mittlerweile hast du halt irgendwie einen eigenen Marktplatz für irgendwelche Designer, Schuhe, du hast irgendwie einen eigenen Marktplatz für super teure Mode, du hast einen eigenen Marktplatz für Autos, für irgendwie Möbel, you name it. Und so ein bisschen dieses Unbundling, was dahinter steht, wird ja unter anderem damit begründet, dass du sagst, okay, ich kann für gewisse Produktkategorien mit einem spezifischen Produkt beide Seiten besser bedienen. Ich kann spezifische Features bauen, die zum Beispiel jemand, der sein Möbelstück listen möchte, der gerne hat oder sie, die jetzt in eBay zum Beispiel nie einbauen würde, weil es bei denen quasi im Großen und Ganzen keinen Unterschied macht. Und genauso kann ich dem Suchenden auch ein anderes Offering bieten, was halt irgendwie die Nutzer mehr anspricht. So, und diese These gibt es im NFT-Space auch, dass Leute sagen, okay, wir werden eine Vertikalisierung von NFT-Marktplätzen sehen. Und wenn du jetzt sagst, OpenSea enforce diese Royalties nicht mehr, befeuert das eigentlich die These, weil du jetzt sagen kannst, okay, jeder, der irgendwie High-End-Kunst macht, wo man sagt, okay, die Dinger werden irgendwie für Millionen von Euros letztendlich gehandelt und es kommt wirklich darauf an, dass der Künstler vielleicht auch hier Royalties bekommt, weil er oder sie macht nur, weiß ich nicht, 5 Kunststücke im Jahr und die leben halt davon letztendlich. und sind nicht irgendwelche komischen Profile-Picture-Kollektionen, dann macht es natürlich auch Sinn, diese Royalties zu enforcen. Und da habe ich auch eine ganz witzige oder eine ganz, ganz interessante Zahl dazu diese Woche gesehen, wo man geschaut wurde, okay, welcher Anteil der Nutzer zahlt denn noch die vollen Royalties auch auf diesen selteneren Kunststücken, also so One-of-Ones spricht man dann, wo es halt irgendwie nur ein einziges NFT gibt und nicht irgendeine größere Kollektion. Und die ist jetzt irgendwie auf 30% runtergefallen. Also da siehst du schon, der durchschnittliche NFT-Trader zahlt nicht gern seine Royalties. So, jetzt kann man sagen, ja, verstehe ich irgendwoher. Man kann aber auch sagen, gut, ich bin hier wegen der Kunst wegen, dann sollte ich das vielleicht zahlen. Naja, was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass ich glaube, dass das eher noch stärker dazu führen wird, dass eigene Verticals ihre eigenen NFT-Marktplätze bauen. Und wir haben diese Woche auch schon eine Meldung dazu bekommen, nämlich Artblocks, über die wir auch schon ein, zwei Mal gesprochen haben. Das ist so die führende Plattform rund um das Thema Generative Art, also Kunst, die durch Algorithmen erzeugt wird und letztendlich auf der Blockchain zum Teil gespeichert wird, dass die ihren eigenen Marktplatz bauen, was meiner Meinung nach auch total Sinn macht. Ja? Weil zum einen muss ich sagen, wenn du heute auf OpenSea zum Beispiel gewisse Artblocks-Kollektionen kaufen möchtest, hast du erstmal eine super schlechte Search-Experience, weil OpenSea die ganze Sache halt irgendwie anders indiziert als Artblocks selber. Das heißt, du kannst nicht die ganzen unterschiedlichen Drops, die immer machen, so einfach finden. Du musst dich da so ein bisschen durchwuseln. Und jetzt werden eben auch die Royalties nicht mehr enforced. Das ist, glaube ich, was wir noch in anderen Bereichen auch sehen werden. Sicherlich Gaming sowieso, aber das ist, glaube ich, nochmal so ein eigenes Thema. Aber auch jetzt, wenn wir über so ja, wirklich Kunst im NFT-Bereich sprechen, wird das stärker kommen. Und ein weiterer Punkt, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben, im Zuge dieser Meldung von OpenSea wurde auch, also das war so ein Tweet-Thread, und einer dieser Tweet-Threads oder einer dieser Tweets stand drin, irgendwie, wir überlegen gerade oder wir werden uns bald melden, wie wir unsere treuen Nutzer entlohnen werden. So, und wer da so ein bisschen...
Das klingt nach einem Airdrop.
Das klingt nach einem Token, ne? Wer so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann und ich glaube, das Bild, ich meine mich zu erinnern, dass das Bild, mit dem sie dieses Announcement gemacht haben, da waren auch so kleine Tokens mit so Schiffchen drauf, also so sah aus wie so irgendwie so blaue LSD-Pillen oder sonst was mit so Schiffchen drauf von OpenSea. Das kann man natürlich auch als irgendwie Coin jetzt interpretieren. Womöglich droppen die auch einen eigenen Coin. Über das Thema quasi, was können so Coin-Incentives erreichen oder auch nicht erreichen, da würde ich gerne nochmal auf die Folge von der Woche verweisen, weil da haben wir das quasi in aller Länge am Beispiel von Blur besprochen. Wer sich noch mehr für das Thema interessiert und auch mal mehr verstehen möchte, warum Blur das Ganze so aufgesetzt hat, wie sie das aufgesetzt haben. Da gab es einen sehr guten Podcast die Woche von Empire auf Englisch, wo der Blur-Gründer zu Gast war und das nochmal so ein bisschen erklärt hat, was ihr Reasoning war, warum sie glauben, dass sie auch eben nachhaltig incentivieren und nicht, wie wir auch letzte Woche hier diskutiert haben, nur kurzfristig und ob das die Leute wirklich langfristig auf der Plattform hält. Sehr, sehr spannend. Wer da einen Deep Dive machen möchte, können wir nur empfehlen.
Also während du gerade so gesprochen hast, bin ich gedanklich so ein bisschen abgedriftet. Und zwar habe ich mich gefragt, wenn OpenSea jetzt einen Token launchen sollte und den an seine Nutzer zum Beispiel verschenkt, an die Heavy-User, ist es bei OpenSea denn eigentlich ein Waterdrop? Okay, sorry.
Ich lasse das mal so stehen.
Der war wirklich schlecht, aber anyways, ich würde ganz gerne nochmal trotzdem auf die Sache zurückzirkeln, die du zu der Vertikalisierung dieser Marktplätze gesagt hast. Also da weiß ich jetzt nicht, ob ich die These zu 100% kaufe, weil ich verstehe es total in der Web2-Welt oder generell in unserer analogen Welt, dass halt bestimmte Wirtschaftsgüter unterschiedliche Marktplatzcharakteristiken benötigen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wohnung suche, dann ergibt ein Immobilien-Scout irgendwie Sinn, weil ich sage, ich will meine Immobilien nach Quadratmetern filtern, ich möchte nach der Lage filtern können, ich möchte irgendwie gucken, ob es ein Zimmer oder die ganze Wohnung ist, ob es kaufen, mieten, bla bla bla. Das ist ein anderer Kaufprozess, als wenn ich jetzt eine Sammelkarte kaufen möchte oder ein Auto kaufen möchte oder was weiß ich, kannst du alles durchgehen. Bei NFTs bin ich einfach nicht firm genug, dass ich jetzt sagen könnte, was die unterschiedlichen Charakteristiken sind und welche Marktplätze es da wirklich braucht und ob es da so eine Fragmentisierung der Marktplätze auch braucht. Was ich aber auf jeden Fall glaube, dass sich die Spreu vom Weizen trennen wird. Also ich glaube, im NFT-Space gibt es Marken, die einfach so unfassbar stark sind, dass sie es sich leisten können, die Marktplätze zu zwingen, die Royalties durchzusetzen. Also ich glaube, es wird einen Marktplatz geben, zumindest mal, also einen Marktplatz auf der einen Seite, der halt sagt, so sorry guys, bei uns werden einfach Royalties abgeführt und da gehen die Premium-Brands hin. Also da gehen halt, weiß ich nicht, ein Yuga Labs hin oder I don't know, die halt sagen, du pass mal auf, wir können uns das leisten, die User zu vergraulen und der ganze Crap wird dann auf den anderen Plattformen traden. Also ich glaube, diese Zweiteilung werden wir sehen.
sehr steile These und da ich würde dir widersprechen, weil das wurde in der Vergangenheit probiert. Also genau das, was du gerade beschrieben hast, haben wir erlebt, als sich OpenSea damals, das war gar nicht so lange her, vor ein paar Monaten, ich glaube, das war im Herbst letzten Jahres, haben sie sich eben für Royalties ausgesprochen. Und dann gab es einige Kollektionen, die gesagt haben, ja, hier OpenSea, danke, so ihr seid, ihr beschützt uns hier, wir brauchen so Royalties und ich glaube unter anderem auch eine Yuga Labs und so weiter. Das Problem ist, die brauchen auch Volumen, weil wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wie illiquide NFTs sind und dass du eigentlich sehr, sehr viel Liquidität brauchst, um Leuten zu ermöglichen, die Dinger zu kaufen, auch wieder zu verkaufen. Die Liquidität wirst du auf diesen Marktplätzen nie haben, sondern die wirst du halt immer da haben, wo es irgendwie niedrige Fees gibt, wo Leute vielleicht sogar incentiviert werden, wie bei Blur, also der Token Drop incentiviert Bidding, also Liquidität letztendlich. Und es ist so ein bisschen der Frage, ne, was überwiegt am Ende des Tages? Wollen sie irgendwie Liquidität und am Ende des Tages und da halt einen guten Floor Price oder willst du halt ein illiquides Ding, was aber irgendwie dir noch als Creator noch ein bisschen Royalties gibt? Also meiner Meinung nach haben wir diesen Kampf schon genau gesehen die letzten Monate und mit dem Statement von letztem Freitag hat sich das so ein bisschen entschieden. Aber let's see, also vielleicht kommt ja in ein paar Monaten wieder neuer um die Ecke.
Ich glaube nämlich auch, also klar, wenn du jetzt so generalisierte Marktplätze hast, dann werden die es natürlich schwer haben, weil die müssen jetzt irgendwie ihren Investoren gegenüber die krasse Growth-Story verkaufen und so eine Geschichten. Die gehen halt auf Volumen, die wollen halt generell die Leute in den NFT-Space onboarden. Ich könnte mir aber halt vorstellen, das braucht es ja nicht mal zwangsläufig. Also du kannst ja einen kleineren Player haben, der halt sagt, okay, ich catere halt genau diese Premium-Kunden. Und ich könnte mir halt gut vorstellen, dass das vielleicht gar nicht einer der traditionellen Marktplätze macht, sondern es halt beginnt, zum Beispiel einen Yuga Labs. Ja, die haben ja jetzt mit ihren Bored Apes, haben die einfach eine super starke Kollektion. Da ist sehr viel Nachfrage drauf. Stell dir vor, also die könnten sich ja auch leisten zu sagen, okay, wir bauen einen eigenen Marktplatz. Also unsere NFTs kannst du quasi eigentlich nur bei uns traden. Das wäre wahrscheinlich dem Dezentralisierungsgedanken des Web3s widersprechen. Aber mal angenommen, also solange das halt kein anderer diese Royalties enforced, geht es halt nur über deren Plattform, so nach dem Motto. Und dann onboarden die andere starke Brands. Also dass du halt selbst erstmal dein Inventar mitbringst, du halt nicht dieser klassische Marktplatz bist, der ein Henne-Ei-Problem hat und dann vielleicht dadurch Traction drauf bekommst und dann halt andere hochpreisige Brands da onboarden kannst. Das wäre jetzt meine These dazu.
Um das Thema abzuschließen, weil wir, glaube ich, sprechen schon wieder viel zu lange darüber, ist meine Frage oder meine Gegenfrage an dich dann, warum dann nicht gleich einen vertikalisierten Marktplatz machen, den du komplett branden kannst, der dann, das ist der Bored Ape-Marktplatz, wo du quasi dann nur deine Kollektion getradet werden und so weiter. Da kannst du dann deine Royalties und deine Fees durchsetzen, wie du lustig bist und hast aber auch 100% Flexibilität darüber, wie die User Experience ist und so weiter. Also ich glaube, das meine ich mit Vertikalisierung. Ich glaube, dann werden wir eher sehen, dass die quasi Premium Brands ihren eigenes Ding bauen werden. Im Bereich PFP glaube ich das nicht, übrigens, um das nochmal klar zu machen, aber ich glaube halt so im Generative Art Bereich, was weiß ich, was da noch also kommen wird, da werden wir das mehr und mehr sehen.
Okay, also ich stelle fest, wir diskutieren 15 Minuten über ein Thema, um dann am Ende festzustellen, dass wir eigentlich gar nicht so weit weg voneinander sind. Bloß du nennst es anders als ich. Aber gut, du hast recht, wir sprechen schon viel zu lange darüber. Deshalb lass uns vielleicht das Thema wechseln. Es ist allerdings gar nicht so weit weg von OpenSea, weil wir haben auch noch eine News, oder du hast eine News mitgebracht, zu einem Investor von OpenSea, nämlich Coinbase. Die stecken da doch eigentlich auch irgendwie unter einer Decke, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was da passiert oder warum steht das bei uns im Skript drin? Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Unstoppable Finance will Menschen überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das das Berliner Team rund um die Macher der Solaris Bank und der Börse Stuttgart Digital Exchange, heißt Ultimate. Das ist eine mobile App, die Anlegern super easy Zugang zu geprüften und verifizierten DeFi-Produkten ermöglicht. Hab mir sagen lassen, dass die Profis sowas DeFi-Wallet nennen. Entscheidend ist, dass die Ultimate Wallet die Vermögenswerte der Nutzer nicht verwahrt. Die Nutzer behalten die Kontrolle über ihre Private Keys, haben aber die Möglichkeit, sie in der Cloud zu sichern, um sie vor versehentlichem Verlust zu schützen. Your Keys, Your Coins. Die Mission von Ultimate besteht darin, sowohl eine nutzerfreundliche App als auch kuratierten Zugang zu Protokollen bereitzustellen, auf die sich Nutzer verlassen können. Sozusagen ein Co-Pilot, um die DeFi-Welt mit Zuversicht zu navigieren. Ultimate ist made in Germany von den führenden Köpfen der Kryptoszene, weltweit verfügbar und internationale Top-VCs sind darin investiert.
Ja, ich wollte mal die News der Woche zum Anlass nehmen, ein bisschen den Coinbase-Review zu machen. Du hattest dich ja hier in unserer Predictions-Folge zum 1.1. oder zum 31., glaube ich, als sie rausgekommen ist, hast du dich aus dem Fenster gelehnt und gesagt, so ein bisschen hier mit Hilfe von deinem Kollegen Noah, habt ihr ja so ein bisschen die These aufgestellt, dass Coinbase quasi eine gehebelte Wette auf den Kryptomarkt ist, weil die so stark abverkauft wurden. Und sag ich mal, wenn der Kryptomarkt irgendwo wieder anzieht, dass da Coinbase auch sehr stark davon profitiert. Also ich habe heute früh mal geschaut, year to date sind es glaube ich so grob 100%, die Coinbase gemacht hat. Somit hast du recht im Sinne davon, dass Coinbase Bitcoin und ETH auf jeden Fall outperformt hat. Und wenn wir mal sagen, das sind jetzt irgendwie so die Blue Chips im Kryptomarkt, dann auf jeden Fall eine gehebelte Wette. Es gab natürlich eine Reihe von anderen Coins, die noch besser performt haben, aber darum soll es nicht, nicht gehen.
Bla bla.
Also da Credits to you oder to you guys.
Und Noah, ehrlicherweise.
Genau. Und der hat ja diese Woche noch mal bei LinkedIn gepostet, dass Coinbase signifikanten Umsatz darüber macht, dass irgendwie die Gelder der Kunden jetzt auch in ganz traditionelle Staatsanleihen und sowas, glaube ich, investiert werden, oder?
Ja, korrekt. Also Noah hat halt auf LinkedIn gepostet, dass Coinbase im letzten Quartal 180 Millionen mit dem klassischen Zinsgeschäft verdient hat. Also wenn du jetzt zum Beispiel Geld auf deinem Verrechnungskonto hast liegen, also sprich, du zahlst irgendwas auf Coinbase ein und du legst es jetzt erstmal nicht in irgendwelche Kryptowährungen wie Bitcoin und Co. an, dann kann Coinbase natürlich bedingt mit diesem Geld arbeiten. Also sie können es jetzt nicht nehmen und komplett verleihen und risky bets machen oder sowas. Aber zumindest nach meinem Verständnis ist es halt so, dass du halt über Nacht quasi so einen Overnight-Zinssatz bekommst und so weiter und so fort. Und diese Zinsen, die waren halt lange Zeit einfach bei Null. Mittlerweile ist es aber echt eine ganz gute Ertragsquelle für die meisten Broker. Also das gilt nicht nur für Kryptounternehmen, sondern das gilt zum Beispiel auch für einen Charles Schwab. Die machen auch einen Großteil ihres Geldes mit der Cashquote, die Leute auf ihren Verrechnungskonten liegen haben. Also du hast 10% durchschnittlich hat der Otto-Normalverbraucher hat 10% seines Durchschnittsvermögens nicht in Aktien investiert, sondern als Cash auf seinem Verrechnungskonto. Und wenn das halt risikoarm investiert wird, dann kassiert halt der Broker einen Spread, gibt halt dir auch eine Verzinsung da drauf, aber halt über die Masse kann er damit sehr viel Geld verdienen, auch wenn du halt nicht viel tradest und so weiter und so fort. Und ja, dementsprechend so kommt das zustande. Also ich glaube, da gibt es auch noch eine Verzinsung irgendwie auf die Stablecoins, die du irgendwie in deinem Dings hast. Aber wie das konkret funktioniert bei Coinbase, ehrlicherweise keine Ahnung. Deshalb will ich hier kein gefährliches Halbwissen verbreiten. Müsste man im Zweifel mal nur fragen. Schreibt dem gerne auf LinkedIn, der freut sich drüber. Da 30.000 Nachrichten.
Freut sich über Follower. ein Punkt, den ich aber tatsächlich im Aktienkurs nicht reflektiert gesehen habe, ist ein sehr großes Announcement, was Coinbase ich bin jetzt nicht in der deutschen Zeitzone, ich glaube, das war noch Mittwoch deutsche Zeit oder Donnerstag deutsche Zeit gemacht hat. Und zwar haben sie bekannt gegeben, dass sie eine eigene Layer 2 Blockchain bauen. Flo, deine initiale Reaktion ohne irgendwie weiteres Background-Wissen dazu?
Also, warum? Also ehrlicherweise, ich check's jetzt nicht. Also ernsthaft so, also ich meine, ich weiß, dass Binance eine eigene Blockchain hat, aber ich glaube, das ist kein Layer 2, sondern das ist im Endeffekt ja eine eigenständige Blockchain, oder? Bin ich da jetzt komplett auf dem falschen Dampfer?
Richtig, und die ist auch nicht wirklich dezentralisiert. Also da muss man auch sagen, das ist quasi die Binance Smart Chain, BSC auch sehr erfolgreich, muss man ja sagen. Also total viele Nutzer und ich glaube, das ist schon eine ganz gute Überleitung auch darum, warum Coinbase das so macht. Binance hat es geschafft, durch diese Binance Smart Chain ein sehr attraktives Ökosystem an Produkten rund um Binance aufzubauen. Und haben natürlich es geschafft, durch entsprechende Liquidität oder, sag ich mal, dass du zum Beispiel günstigere Gebühren hast oder kostenlos zum Beispiel über die Binance Smart Chain dein Geld irgendwie aus der Exchange rausziehen kannst und so weiter, haben sie es geschafft, natürlich auch Nutzer darauf zu bekommen. Und die Binance Smart Chain ist nach wie vor eine der Blockchains mit den meisten Nutzern. Die haben sicherlich nicht das meiste Geld. Das meiste Geld ist immer noch nach wie vor natürlich in Bitcoin und Ethereum, aber sehr, sehr viele Nutzer, ich glaube vor allem auch in Schwellenländern, im asiatischen Raum und so weiter, sind auf der Binance Smart Chain unterwegs. Und das geht auch schon so ein bisschen in die Richtung, so warum launcht Coinbase, sag ich mal, eine eigene Blockchain? Sie begründen das doch damit, dass sie sagen, okay, wir wollen hier eine Chain bauen, die sehr builder-friendly ist, also wo Entwickler, wo Leute unglaublich gute Ressourcen finden, um, sag ich mal, ihre Protokolle oder ihre Produkte umzusetzen. Gleichzeitig kommt es natürlich den Coinbase-Nutzern wieder zugute, dass sie dann auch diese ganzen Sachen nutzen können, weil sie werden sicherlich eine super On- und Off-Ramping User-Experience drumherum bauen, dass du quasi aus deinem Coinbase-Account nativ dann sehr einfach diese dezentralen Produkte nutzen kannst. Ja, sie sagen das auch, sie wollen das nutzen, um ihre Produktbestrebungen in, sag ich mal, dezentralen Produkten zu beschleunigen. Das heißt, Coinbase baut selber schon an dezentralen Produkten, die sie dir anbieten, weil wir haben ja gesehen letztes Jahr, was Nutzer, glaube ich, nicht mehr so gut finden werden, ist, wenn du sagst, okay, hier so das Gemini-Beispiel hier, deine Stablecoins, die geben wir jetzt irgendwie weiter an sonst wen und ja, dann hast du halt da irgendwie ein Risiko, wenn der mal pleite geht und die Company, dann ist dein Geld weg oder kriegst nur einen Teil wieder. Das möchte Coinbase, glaube ich, damit so ein bisschen umgehen und zu sagen, okay, wir bauen hier uns ein ganzes Portfolio an dezentralen Produkten auf, in die Nutzer vertrauen können. Und gleichzeitig schaffen wir es von der User Experience, dass das halt irgendwie accessible ist und dass du halt trotzdem irgendwie eine gute User Experience hast, um diese Dinger zu nutzen. So verstehe ich das ein bisschen. Was ich viel spannender finde, ist eigentlich, ich finde den Schritt super, weil Coinbase hat extrem viele User, die vielleicht heute alle noch eher auf dieser zentralen Börse unterwegs sind. Und wenn du es jetzt schaffst, die alle auch ins Ethereum-Ökosystem reinzubekommen, weil quasi Coinbase hat schon gesagt, diese Layer 2 wird keinen eigenen Token haben, sondern die Fees werden in ETH bezahlt, dann ist das natürlich auch ein riesen Fortschritt für das Ökosystem als Ganzes, da irgendwie weitere Leute reinzuziehen. Mich hat es trotzdem auch überrascht. Also war für mich jetzt nicht der naheliegendste Schritt, ehrlicherweise. Aber ich find's interessant. Also ich finde es sehr spannend, auch sag ich mal, aus einer wirklichen reinen Business-Perspektive. Also klar, wenn Coinbase jetzt sagt, okay, wir machen das, weil wir wollen was ans Ökosystem zurückgeben, wir wollen hier irgendwie die Dezentralität fördern, wir wollen irgendwie das Ethereum-Ökosystem fördern. Okay, I get it. So, check, check, check. Das macht alles Sinn. Aber jetzt wirklich zu sagen, okay, weil Coinbase ist ja an der Börse gelistet, unterm Strich müssen die Geld verdienen und daran werden sie gemessen von ihren Aktionären und müssen auch eine Vision zeigen, wie man in der Zukunft mehr Geld verdienen kann. Und dass das jetzt der Schritt ist, den sie glauben, und deshalb gab es wahrscheinlich auch keine Reaktion auf der Aktie, das checkt wahrscheinlich kein Mensch. Layer 2, ja gut, was heißt das jetzt? Aber dass das jetzt der Schritt ist, den man geht, um zu sagen, hey, wir zeigen damit unseren Aktionären eine Vision in die Zukunft, das sehe ich noch nicht so ganz. Oder da ist mir jetzt der Value Accrual für Coinbase noch nicht irgendwie klar genug.
Also ich muss auch sagen, wie jetzt gerade, wo du so erzählt hast, in der ersten Hälfte deines Monologs habe ich mir so gedacht, ja, das klingt nach bla bla bla. Die zweite Hälfte fand ich aber auch sehr, sehr spannend. Also zu dem Thema, wenn du überlegst, dass es wahrscheinlich sehr viele User auf Coinbase gibt, die noch nicht in diesem klassischen Web3-Ökosystem drin sind. Ich glaube, das ist halt wirklich eine brutale On-Ramp, also fürs System als solches. Und was vielleicht auch meine eigene Ethereum-Position angeht, habe ich ja vielleicht ein bisschen Glück, nach GMX hier meine Glückssträhne noch ein bisschen zu verlängern. Aber ja, spannender Punkt. Ich finde, Layer 2 ist auch ein ganz gutes Stichwort zu unserem nächsten Thema, weil du hast in Stock nämlich getickert, Arbitrum flippt Ethereum. Und ich kann jetzt spekulieren, was es mit dieser News auf sich hat. Ich glaube, das bedeutet, dass mittlerweile mehr Transaktionen auf Arbitrum gemacht werden als auf Ethereum, oder?
Auf jeden Fall an einem Tag oder an dem Stichtag. Richtig, genau. Also wir haben vor... Ja, gar nicht so langer Zeit. Wir haben, glaube ich, von einem guten halben Jahr haben wir noch darüber gesprochen.
Warte mal, ganz kurz, bevor du das jetzt weiter erklärst, möchte ich jetzt erstmal ein Lob dafür bekommen, wie firm ich mittlerweile in diesem Krypto-Lingo bin. Ne? Also jedem anderen Menschen, dem ich diese Headline hingeknallt hätte, gesagt, sag mal, was ist denn los mit dir? Stimmt irgendwas nicht mit dir? Ja, ich hier total durchanalysiert und du gehst da jetzt einfach so drüber hinweg. Ein Jahr versuchst du mir diesen ganzen Kram hier schon beizubringen. Ja, jetzt trägt die ganze Nummer Früchte und du, na, unfassbar.
Ich bin sehr stolz auf dich, Flo, aber ich bin noch stolzer auf Arbitrum, beziehungsweise auf das Layer 2 Ökosystem als Ganzes. Wir haben vor einem halben Jahr hier, glaube ich, noch gesagt, einmal hatte ich, glaube ich, mal so eine Chart mitgebracht, dass die Summe aller Layer 2 Transaktionen fast so viele Transaktionen macht wie quasi Ethereum. Und da hatte ich zu dir noch gesagt, dass ich die Prediction mache, dass sich dieser Trend auch nicht mehr umkehren wird. Und jetzt sind wir schon an dem Zeitpunkt, wo ein einer Layer 2 so viele Transaktionen gemacht hat wie Ethereum an einem Tag. Das werden wir immer häufiger sehen. Ich glaube, und ein Thema, was man in dem Zusammenhang sagen kann, Blockspace als solcher wird nicht mehr das Problem sein der Zukunft. Das ist spannend, weil das war, und glaube ich auch für Investoren und Unternehmer, glaube ich, bedeutet das ein Umdenken. Weil in der Vergangenheit war es schon immer so das Thema, ja, wir haben diese Ressource Blockspace, also wenn ich Transaktionen auf eine Blockchain schreiben möchte, gibt es nur eine gewisse Menge an Platz, um Transaktionen, also Platz in Form von Daten, die ich quasi speichern kann. Und je mehr Transaktionen auf einmal da rein wollen, desto höher sind dann zum Beispiel auf Ethereum eben die Transaktionskosten, die Gas-Fees, weil du musst natürlich irgendwo dann in ein Filterkriterium reinbekommen. Mittlerweile glaube ich, ist Blockspace nicht mehr das Problem. Wir haben so viele Layer 2s, die gerade erst am Anfangen, die selber noch weiter skalieren oder irgendwelche Updates shippen. Und jetzt wird sich die Diskussion ein bisschen ändern und wird sich zeigen, okay, jetzt haben wir all diesen Blockspace. Welche Kriterien sind denn für Nutzer letztendlich ausschlaggebend, dahingehend, auf welchen, für welchen Blockspace sie sich entscheiden? Also sehen wir, dass Nutzern das komplett egal ist und die gehen einfach auf das Ding, was irgendwie das coolste Branding hat, in Klammern könnte Solana sein, oder sagen wir, nee, Nutzern ist es zum Beispiel wichtig, in so einem sehr dezentralen Ökosystem, wie das vielleicht Ethereum der Fall ist, aktiv zu sein und zahlen dafür auch irgendwie gerne dann höhere Transaktionsgebühren, oder sehen wir dort nur noch irgendwie das Settlement von Multimillionen-Dollar-Transaktionen und alle anderen, die vielleicht irgendwie niedrigeres Volumina haben, sind auch auf unterschiedlichen Layer 2s verteilt. So, das ist jetzt, glaube ich, so das Thema, was wir über die nächsten, ja, sag mal 6 bis 9 Monate, glaube ich, ganz gut sehen werden. Wo siedeln sich welche Nutzer an und was sind die Beweggründe dafür, dass sie sich für unterschiedliche Ökosysteme entscheiden?
Ja, krasse Nummer. Ich muss sagen, mir ist vor allem jetzt mal aufgefallen, ich bin sehr stolz auch auf unsere Predictions-Performance aktuell. Also wenn ich überlege, du hier mit deiner Layer-2-Prediction, dann hast du Lido getroffen Anfang des Jahres und jetzt haben wir diese ganze Coinbase-Nummer noch hier. Also ich würde sagen, eigentlich sollten wir den Podcast an dieser Stelle beenden. Besser kann es nicht werden.
Nein, ich sage, das Jahr kann nur schlechter werden.
Machen wir auf jeden Fall nicht, aber wir haben nämlich noch die ein oder andere News mitgebracht oder du hast noch die ein oder andere News mitgebracht und zwar Thema Spotify. Es war dir sogar ein Ausrufezeichen wert. Wieso?
Weil ich es vergessen hatte, in unser Doc erst reinzuschreiben und gerade während der Aufnahme noch hinzugefügt habe. Und ich dachte mir, damit der gute Mann das auch sieht, mache ich mal ein Ausrufezeichen dahinter. Ja, tatsächlich ist mir jetzt das wieder eingefallen. Gab eine sehr coole Story dazu. Die habe ich an unterschiedlichen Stellen gelesen, unter anderem bei Max von Blogstories auf LinkedIn, dass Spotify jetzt in einer in sehr kleinen Beta-Phase das Thema Token-Gated Playlists ausprobiert. Und da waren so ein paar Screenshots drauf, wie das aussieht. Ich fand es von der UX extrem gut gelöst. Also wer das kennt bei Spotify, du suchst irgendeine Playlist und dann ist irgendwo so ein bisschen rechts oben im Screen ist dann dieser Play-Button. Und den kannst du allerdings, der war so ein bisschen ausgegraut und den konntest du quasi nur drücken, wenn du zunächst deine Wallet verbindest. Und dort musst du halt einen speziellen Token haben, der dann diese Playlist freischaltet. So, das Thema jetzt Token-Gated Playlist als solches finde ich jetzt nicht ultra spannend, versteht mich da nicht falsch, aber ich glaube, ich finde es sehr spannend, dass Spotify mit dieser Technologie experimentiert und ja, ich glaube, dass man, wenn man jetzt mal so diese ganzen unterschiedlichen Bausteine, die wir vielleicht schon diskutiert haben, ein bisschen zusammensetzt, dann kann man da schon spannende Sachen sehen. Also dann kannst du sagen, okay, wir machen vielleicht irgendwie Token-Gated Podcast-Episoden, die nur die Leute bekommen, die jetzt zum Beispiel unseren OG-Power-App halten. Oder du sagst, du hast irgendwelche Künstler, die NFTs auf Konzerten ausgeben und nur die Leute, die auf dem Konzert waren, kriegen dann gewisse Playlists oder gewisse Live-Mitschnitte als Erinnerung auf Spotify, die sich anhören können, die vielleicht andere durchschnittliche Fans, die nicht auf dem Konzert waren, die nicht hören können. Also und so weiter und so fort. Also ich glaube, das klingt vielleicht jetzt heute erstmal alles noch nicht so super spannend, aber ich glaube, wenn man da mal so ein bisschen weiterspinnt, was das alles mit sich bringen könnte, dann finde ich das schon sehr spannend, dass Spotify da auch Experimente macht.
Spannend, dass du es nicht spannend findest, weil ich finde es spannend. Und zwar mit der Referenz auf die Folge, die wir mal gemacht haben zu Sound XYZ. Ich glaube, darüber haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie du so deine Hardcore-Communities halt engagen kannst mit solchen Produkten. Und ich finde es zum Beispiel eine coole Sache. Also wo du es gerade beschrieben hast, ich hatte es nämlich auch bei Max gesehen, da hatte ich schon drüber nachgedacht, eigentlich auch ein cooles Feature für uns, weil wir ja häufiger mal darüber nachgedacht haben, wie bespielen wir diesen Poll. Da wird übrigens, also ich weiß, dass wir euch da relativ lange hingehalten haben für alle Leute, die jetzt zuhören, aber es wird wirklich, wirklich, wirklich demnächst gibt es dann die versprochene Überraschung dazu. Aber, und es wird, so viel sei gesagt, es ist aktuell kein Podcast geplant in dieser Hinsicht, aber das ist halt auch eine Richtung, in die wir weiterdenken können, weil wir müssen ja irgendwie nächstes Jahr dann vielleicht nochmal so ein Gag bringen und dann würde ich es halt cool finden, wenn wir halt wirklich sowas mal ausprobieren. Und es müssen ja nicht mal zwei, also ich weiß nicht, wie dieses Feature tatsächlich funktioniert, aber wenn wir halt zum Beispiel sagen, okay, wir stellen eine Art Playlist zusammen mit Content, der nicht zwangsläufig von uns kommt, sondern es ist eigentlich eine kuratierte Liste, die ist aber nur zugänglich. Da kannst du ja tausend Sachen machen. Ich finde es auf jeden Fall eine coole Nummer, krasse Sache. Aber lass uns da, wir sind nämlich auch schon wieder super weit in der Zeit fortgeschritten und du hast noch einen Deep Dive mitgebracht und so weiter und so fort. Also wir müssen eigentlich ein bisschen Tempo aufnehmen, aber wir haben noch zwei Themen auf meinem Zettel hier oder auf unserem Zettel. Das erste Thema ist Farming. Darüber haben wir das letzte Mal ja schon so ein bisschen gesprochen in der ganzen Airdrop-Debatte. Was gibt es da Neues?
Genau, ich glaube, wir haben es letzte Woche relativ kurz gehalten und ich habe tatsächlich zwei Nachrichten unabhängig oder glaube ich unabhängig voneinander von Leuten bekommen, die nochmal hören wollten, an einem konkreten Beispiel, wo ich denn zum Beispiel Farming betreibe und was Farming jetzt nochmal genau bedeutet. Und ich habe mir jetzt gedacht, okay, dann besprechen wir das heute nochmal. Farming würde ich als solches beschreiben, dass du quasi Aktivität auf gewissen dezentralen Apps oder Produkten hast, die du nur machst, weil es gewisse Anreize dafür gibt, das Produkt zu nutzen und nicht, weil du das Produkt als solches nutzen möchtest. So, das wäre jetzt irgendwie für mich meine Definition von Farming im Blockchain-Kontext natürlich. Zum ersten Mal ist das so richtig aufgekommen 2020, im Sommer 2020, der sogenannte DeFi Summer, als das erste Mal so das ganze Thema DeFi in den Vordergrund gerückt ist und die unterschiedlichen DeFi-Protokolle, die damals gemerkt haben, es ist eigentlich unglaublich schwer, oder unser Protokoll funktioniert nur, wenn wir sehr viel Liquidität auf unserem Protokoll haben. Und es ist eigentlich unglaublich schwer, irgendwie Liquidität und damit natürlich Nutzer von A nach B zu bewegen. Ja? Also die Nutzer, die jetzt auf irgendwelchen DeFi-Lending-Protokollen unterwegs sind, wenn du da einmal ein Protokoll nutzt, so warum wechseln? Und was dann halt sich die Leute haben einfallen lassen, ist so gesagt zu haben, ja gut, wir geben dir eine sehr hohe Verzinsung darauf, wenn du hier dein Kapital bei mir anlegst oder bei mir als Liquidität zur Verfügung stellst, in Form von unserem eigenen Token. APRs oder APYs, wie es dann meistens abgekürzt heißt, die waren dann wiederum sehr attraktiv, sodass Leute dann ihr Geld genommen haben und gesagt haben, gut, dann gehe ich jetzt hier hin, farme das, also quasi ich lege jetzt mein Geld hier an, aber nur nicht, weil ich das irgendwie nutzen möchte, sondern nur, weil ich weiß, es gibt eine hohe Verzinsung. Und kaum ist die Verzinsung runtergegangen, hat man sein Geld genommen, hat gesagt, gut, jetzt gehe ich halt zum nächsten und mache da das Spiel nochmal. Und das war das Spiel. Und ich meine, jeder, der damals aktiv war, wird sich daran erinnern, dass man wahrscheinlich sich die Nächte um die Ohren gehauen hat, um irgendwelche wilden Farming-Strategien zu betreiben. Und klar, es war relativ profitabel. Auf Seiten der Protokolle oder der Businesses, die ja dahinter stehen, muss man unterm Strich sagen, hat nicht sehr gut funktioniert, ne? Weil es halt nicht nachhaltig ist. Also das wieder zum Thema Nachhaltigkeit von irgendwelchen Incentives. Mittlerweile ist das Ganze natürlich schon einen ganzen Schritt weiter. Das heißt, man hat dazugelernt, aber das Thema Incentives und vor allem Token-Incentives ist natürlich nach wie vor ein ganz wichtiges im Krypto-Ökosystem. Das machen unglaublich viele Plattformen, um natürlich irgendwie Nutzer anzuziehen, um Geld anzuziehen und teilweise auch, wie ich finde, in einem ganz guten Format, was jetzt nicht einfach nur dazu führt, dass irgendwie der Token total inflationär rausgeschüttet wird. Die Leute, die diesen Token farmen, verkaufen den am Markt, was dazu führt, dass der Preis des Tokens fällt. Wenn der Preis des Tokens fällt, fällt natürlich deine Verzinsung in Dollar-Terms oder in Euro gerechnet, was das ganze Protokoll wieder nicht so attraktiv macht und dann gehen alle weg. Und diesen Zyklus hat man halt oft gesehen. Wir hatten jetzt bei Blur drüber gesprochen letzte Woche, dass Leute halt unglaublich viel NFTs flippen oder sehr viel Angebote oder Bidding rund um den Floorpreis drumherum machen, weil das incentiviert wird. Also das vielleicht nochmal als Klarstellung von letzter Woche. Da hatte ich ja gesagt, dass ich gar nicht so genau weiß, was Blur alles incentiviert. In dem Podcast, den ich auch vorhin empfohlen habe, wird nochmal von dem Gründer klargestellt, dass sie eben nicht das Trading als solches incentivieren. Das war nämlich der Fehler, den Luxray gemacht hat, sondern Liquidität incentivieren und sagen, okay, wenn du viele, viele Bids machst und sag ich mal, Liquidität zur Verfügung stellst, dann geben wir da irgendwie einen Token dafür. Und du hast ja gesagt, das ist ja total verrückt und das ist ja irgendwie quasi ein Free Money, wenn man das macht und dann halt irgendwie ein paar hunderttausend Dollar oder wie viel auch immer, je nachdem, Wert an Tokens bekommt im Nachhinein. Woraufhin ich dir ja so ein bisschen entgegnet habe, das kann es sein, aber es kann natürlich auch nach hinten losgehen, dass deine Strategie nicht profitabel ist oder dass der Tokenpreis total niedrig ist und du somit nie Break-Even kommst. Aber was man gesehen hat bei Blur zum Beispiel ist jetzt, dass Leute unglaublich viele solche Bits machen, unglaublich viel, deine Bits werden irgendwann auch gefüllt, das heißt, du kaufst und verkaufst dann auch zwangsläufig in einem gewissen Umfang und unterm Strich machen die meisten da, ja, weiß nicht, plus minus null oder ein bisschen Verlust oder wie auch immer und sie zahlen natürlich noch Gebühren on top. Also die meisten haben wahrscheinlich eine negative P&L. Und die nehmen das aber im Kauf, weil sie sich von den Token-Incentives, die sie quasi im Ausgleich dazu bekommen, dass die quasi diesen Verlust, den sie durch die Trading-Aktivitäten machen, wettmachen, wenn und dann hoffentlich auch noch was hängen bleibt. So, und ich habe jetzt mal ein weiteres Beispiel mitgebracht, wo ich das aktuell so ein bisschen mache, im kleineren Rahmen, aber ich bin zwar auch im Urlaub, das heißt, ich habe gar nicht so viel Zeit dafür, aber Flo schreibt schon mit, weil, damit er sich nicht wieder beschweren kann beim nächsten Mal. Flo, du erinnerst dich ja, über NFT-Perp haben wir auch schon oft gesprochen, ne?
Für die Hörer, erklär doch nochmal, was NFT-Perp war. Ich weiß es natürlich, ich könnte es ja auch erklären, aber du machst es viel besser als ich.
Okay, dann. Also NFT-Perp, Protokoll aktuell auf Arbitrum Live, was einem ermöglicht, gewisse NFT-Kollektionen beziehungsweise den Floor-Price dieser NFT-Kollektionen zu traden. Also dort mit Perpetuals, das sind so eine Art Futures, Long oder Short zu gehen, auch mit Hebel. Das heißt, ich fand es vor allem spannend, da glaube ich, in dem Zug haben wir das erste Mal diskutiert, dass man halt gewisse NFT-Kollektionen shorten kann, was davor nicht so wirklich gut ging.
Genau, das war doch diese Plattform, wo du erst nur mit Spielgeld drauf spielen konntest und mittlerweile auch mit echtem, ne?
Richtig, das ist das Thema. Also erst gab es das Ganze quasi mit Spielgeld. Mittlerweile ist es immer noch in einer geschlossenen Beta-Phase. Also es ist noch nicht offen für jeder Mann oder jede Frau. Aber genau, ich bin auch Teil dieser Beta-Phase. Und was die aktuell machen, ist, dass sie auch dort Volumen incentivieren und sagen, okay, wir geben pro Monat 0,15% unseres gesamten Token-Supplies aus. Der Token ist noch nicht live, aber der wird vermutlich irgendwann im Laufe des Jahres kommen. Und wenn du hier jetzt tradest es gibt so ein paar Bedingungen, unter anderem, dass deine Position mindestens 15 Minuten offen sein muss. Also was sie damit halt unterbinden wollen, ist da dieses komplett crazy, ich mache irgendwie 50 Millionen Positionen auf und schließe sie eine Sekunde wieder, sondern du musst sie dann schon eine gewisse Zeit offen haben und damit natürlich auch ein Preisrisiko in Kauf nehmen, weil wenn sich der Floor-Price der Kollektion innerhalb dieser 15 Minuten verändert, machst du Gewinn oder Verlust, je nachdem. Dann zählen wir dein ganzes Volumen, was du hier tradest, zusammen, teilen das durch das Gesamtvolumen, was in dem Monat auf unserer Plattform getradet wurde und daraus ergibt sich dann dein Anteil an Tokens, die du diesen Monat bekommst. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, vielleicht finde ich ja einen Weg, relativ delta-neutral, das heißt mit geringem Preisrisiko, hier Positionen zu eröffnen und wieder zu schließen, sodass ich quasi relativ viel Volumen über diese Plattform mache, ohne wirklich eigentlich auf den Preis spekulieren zu wollen, sondern ich mache nur Volumen auf der Plattform, um mich für diese Token-Incentives zu qualifizieren. So, und das, da bin ich gerade so ein bisschen dabei. Das ist vielleicht ein Beispiel und die Rechnung ist da auch, ich zahle für jede Position, die ich aufmache und schließe, 3% Gebühren zum Beispiel bei denen und unterm Strich werde ich sicherlich Verlust machen oder 100% Verlust machen, außer ich kriege jetzt irgendwelche crazy Positionen, die total...
Oder deine Position ist eben nicht Delta Neutral und du hast dann aus Versehen...
Das Witzige ist, ich habe jetzt schon irgendwie so über 500 ETH an Volumen darüber gemacht und meine P&L ist zwar negativ, aber nicht signifikant, also irgendwie 0,2 ETH negativ oder sowas auf 500 ETH Volumen, was sehr wenig ist. Ne? Aber quasi somit sind quasi ein Großteil, wahrscheinlich weit über 90% meiner Kosten, die anfallen, hat einfach die Transaktionsgebühren oder die Fees, die ich zahle, um auf diesem Protokoll aktiv zu sein. Die nehme ich aber in Kauf, weil ich jetzt dafür im Gegenzug viele von den Token bekomme und mir natürlich im Kopf schon so ein bisschen ausrechne, okay, warte mal, 0,15% pro Monat, das heißt, wie viele Tokens gibt es insgesamt? Mit was für einer Market Cap glaube ich denn, dass dieses Protokoll zum Beispiel am Start gehen könnte? Und dann habe ich so mein Break-Even im Kopf, wo ich sage, okay, ab dem Tokenpreis macht das für mich Sinn und ab dem Tokenpreis macht es für mich keinen Sinn. Das einfach mal als Beispiel, wo man das sonst so machen kann.
zwei Sachen dazu. Erstens, natürlich keine Anlageberatung, also am besten jeder, der hier zuhört, vergisst die Sache ganz schnell wieder und macht nichts nach, was du hier erzählt hast. Vielleicht da einfach zur Sicherheit. Die zweite Sache, ich komme nicht drüber hinweg, wie smart eigentlich diese ganze Airdrop-Logik ist. Ich meine, also auf den ersten Blick ist es ja, du haust einen Gutschein raus, aber es ist halt auch noch ein Gutschein, der das Produkt halt irgendwie besser macht. Also du onboardest halt wahrscheinlich neue User damit, die halt nicht nur irgendwie eine Pizza bestellen, so, sondern die halt, die adden Liquidität auf dem Marktplatz, was halt irgendwie cool ist. Und dabei wiederum zahlen sie auch noch Transaktionsgebühren. Das heißt, dein Marketing-Spend, den du ja eigentlich hattest, weil du diese Airdrops rausgibst, die dich ja im Zweifel eigentlich auch nicht so wirklich kosten, kriegst du halt noch dafür auf Transaktionsgebühren. Das ist aus jeder Hinsicht smart. Ich bin begeistert. Also wirklich.
Jetzt verstehst du auch, warum viele Businesses sagen, dass das Thema quasi Tokens oder auch, also quasi fungible oder auch non-fungible, also NFTs, als irgendeine Art von Reward-System oder für irgendwie Community-Building und oder, sag ich mal, Loyalty-System, so machen das ja auch viele Brands, halt super attraktiv ist, um irgendwie deine Kunden an die Plattform zu binden, irgendwie Incentives zu alignen und so weiter. Aber man muss natürlich auch sagen, also ja, es kann sehr gut funktionieren, aber ich glaube, es gibt auch sehr viel, was man falsch machen kann. Also zum Beispiel hätten die jetzt hier, also nach meiner Meinung machen die das ganz gut, weil du nimmst natürlich jedes Mal, wenn du eine 15-Minuten-Position aufmachst, nimmst du Preisrisiko auf dich und so weiter. Hätten die jetzt das zum Beispiel nur auf irgendwie 2 Minuten gemacht, bin ich mir sicher, dass das halt von vorne und hinten weggefarmt worden wäre und sie unterm Strich nicht das erreicht hätten, was sie hätten erreichen wollen. So, und dann muss man sich, glaube ich, viel mit der Materie beschäftigen, sich Fallbeispiele rauchen, hey, wo hat das gut funktioniert, wo hat das vielleicht nicht gut funktioniert, und dann kann man sich darüber Gedanken machen, wie man so ein System aufsetzt und versucht natürlich irgendwie darüber erfolgreich zu werden.
Ich glaube auch, also bloß weil es halt eine spannende Mechanik ist, kann die halt super falsch eingesetzt werden. Also da gibt es, glaube ich, auch ganz viele Negativbeispiele. Aber ich muss halt sagen, also wir machen diesen Podcast jetzt mittlerweile so seit circa einem Jahr. Und ich bin ja hier so ein bisschen der Skeptiker, was das angeht. Also einerseits der Typ, der halt vom Crypto-Space keine Ahnung hat, und zweitens der da halt so ein bisschen kritischer drauf schaut. Heißt jetzt nicht, dass du der krasse Maximalist bist oder was weiß ich, aber das ist ja so im Endeffekt unsere Rollenverteilung. Und ich muss sagen, es gab, also in diesem letzten Jahr gab es so 3 Sachen, wo ich wirklich begeistert war. Das ist Nummer 1, einfach die Idee hinter Liquidity Pools. Ich bin immer noch begeistert davon. Ich finde das einfach eine technisch schöne Innovation. Die zweite Sache war dieses Sound XYZ, was ich vorher gedacht hatte, dass ich da niemals von irgendwie begeistert würde. Aber wer die Folge hört, kann da auch nochmal sehen, wie ich, oder kann hören, wie ich da halt irgendwie vom Skeptiker zum, boah, das ist eigentlich wirklich eine coole Sache, ist. Plus halt Nummer 3, halt diese ganze Airdrop-Logik, finde ich auch eine smarte Sache. Nicht zwangsläufig für den Nutzer. Also wer einen Airdrop bekommt, ich sage jetzt gar nicht, dass die Leute sich da besonders drüber freuen können, aber es ist ein guter Mechanismus, glaube ich, um da Companies aufzubauen oder voranzubringen. Und das finde ich krass.
Ja, es kann ein guter Mechanismus sein, sagen wir es mal so, um erstmal loszulegen, ne? Um dieses Bootstrapping-Problem zu lösen. Und am Ende des Tages als Unternehmer, Unternehmerin hast du ja auch das Problem oder kannst dich ja auch fragen, okay, ich kann jetzt irgendwie 2 Millionen Venture-Geld aufnehmen, dafür gebe ich irgendwie 20% Anteil an meinem Unternehmen ab und mit den 2 Millionen schalte ich jetzt irgendwie Ads auf Google oder mache irgendwelche Gewinnspiele auf YouTube oder was weiß ich was und versuche darüber Nutzer zu bekommen. Oder ich gebe jetzt halt irgendwie 20% meiner Tokens raus und versuche halt darüber irgendwie eine Community aufzubauen und die vielleicht irgendwie zu incentivieren. So, ich weiß, das ist jetzt ein sehr vereinfachtes Beispiel und nicht für jedes Geschäftsmodell trifft das so zu. Aber im Web3, im Crypto-Space gibt es halt schon einige, wo das, glaube ich, auch eine Abwägung ist, die man unter anderem hat. Wo sich immer mehr auch dafür entscheiden, so eine Art von Airdrop oder Incentivierung eben zu machen. Und bei manchen läuft das gut. Und vielleicht noch ein letzter Punkt dazu, bei dem Thema NFT-Perp. Das ist auch spannend, ne? Weil den Token gibt es noch nicht mal. Und sie machen jetzt trotzdem schon so eine Art Incentivierung, Farming, und nennen das quasi es wird ein Retroactive Airdrop werden, das heißt, oder Retrospective, weiß ich nicht mehr. Das heißt, wenn der Token live geht, dann quasi kriegst du rückwirkend, also kriegst du für deine Aktivität, die du in der Vergangenheit gemacht hast, kriegst du dann quasi deine Tokens und du weißt es heute aber schon und dadurch, ja, du merkst selber, ich bin Fan, ich werde es weiterhin machen, aber sicherlich ein bisschen weniger jetzt.
Okay. Also ich würde sagen, wir haben genug geschwärmt. Wir haben last but not least eine Hausaufgabe mehr oder weniger, von die du dir selbst gegeben hast. Also ich habe dir, ich weiß gar nicht, woher die kam, ob das ein Hörer war oder was weiß ich. Schieß mal los. Du hast trotz Urlaub weder Kosten noch Mühen gescheut und hast dir Thrax World angeguckt. Was zur Hölle hat es damit auf sich und wo kommt diese Hausaufgabe überhaupt her?
Ich versuche mich gerade zu erinnern. Wir haben irgendwann mal, im Zuge der Liquid Staking Derivatives of Ethereum, also der LSDs of Ethereum, habe ich mal zu dir gesagt, da gibt es übrigens auch einen weiteren Spieler und das ist Thrax und da habe ich mir die Hausaufgabe quasi selbst aufgetan, weil es glaube ich auch ein sehr spannendes Protokoll ist, das mal hier vorzustellen. Jetzt habe ich hier Thrax World hingeschrieben, das Ding heißt natürlich nicht Thrax World, aber was ich damit meine ist, das Thrax-Protokoll und Thrax steht für Fractional Finance, die haben so eine ganze Welt aufgebaut. Da gibt es unglaublich viele Sachen. Wir werden auch jetzt nicht alles hier im Detail beleuchten können, weil es A, sehr komplex ist und ich glaube, wir da auch nicht jeden mehr abholen würden und ich glaube, wir es auch einfach zeitlich nicht schaffen. Aber vielleicht mal so der grobe Abriss, worum es da geht. Also Thrax hat gestartet als Stablecoin-Protokoll. Oder ist eigentlich immer noch ein Stablecoin-Protokoll, aber sie haben gestartet als US-Dollar-Stablecoin-Protokoll. Es gibt quasi den Thrax-Token, der ein Pack an einem US-Dollar hält. Und der hat ein relativ spannendes Design. Der ist nämlich, der hat nämlich eine Fractional Reserve dahinter. So wie das ja auch letztendlich viele Zentralbanken machen, ne?
Das klingt aber nicht besonders sicher.
Genau, das dachte ich mir schon.
Fractional Reserve klingt nicht gut.
Dachte ich mir schon, dass das jetzt kommt. Richtig, die sagen quasi, sie sind irgendwo so in der Mitte zwischen quasi fully algorithmischer Stablecoin wie Terra Luna und einem, sag ich mal jetzt, Circle USD, die quasi 100% gebackt sind.
Also wenn du mich jetzt von der Nummer noch überzeugen willst, in irgendeiner Form, dann musst du dich richtig ins Zeug legen. Also da bin ich jetzt raus. Also wirklich, nach der Terra-Luna-Geschichte halt nochmal mit so einer Nummer um die Ecke zu kommen. Aber schieß los, ich lass mich gerne eines Besseren belehren.
Der Ratio, also der Collateralization Ratio, liegt bei rund 90% oder ein bisschen über 90% gerade. Und ganz aktuell aus dieser Woche gab es jetzt sogar ein Governance Vote, den auf 100% hochzubringen. Sogar über 100%, sie wollen sogar over-collateralizen. Also, ich glaube, die haben auch so ein bisschen...
Was hat denn das für einen Sinn?
Jetzt, warte mal. das wollen sie jetzt machen. Von daher, dieses Risiko, was du jetzt da initial gesehen hast, das ist vielleicht gar nicht mehr so lange im Markt oder in dem Protokoll, sondern ist vielleicht schon bald weg. Ja, egal. Aber auf jeden Fall haben sie mit diesem Stablecoin angefangen, haben gesagt, okay, wir schaffen es darüber, quasi eine gewisse Größe aufzubauen, haben auch, wie ich finde, sehr interessante Mechanismen, die dazu führen, wie quasi dieser Pack gehalten werden soll. Da sie jetzt auf 100% oder noch mehr Collateralization Ratio gehen wollen, würde ich die jetzt aber gar nicht mehr groß hier aufführen, weil es ist, glaube ich, ein Ding der Vergangenheit. Was aber ganz spannend ist, dass sie sich als generelles Stablecoin-Protokoll verstehen. Und ein Stablecoin, der muss ja nicht immer nur an den US-Dollar gepackt sein, der kann ja auch an unterschiedliche Sachen gepackt sein. Und sie haben im letzten halben Jahr, glaube ich, noch zwei weitere Stablecoins rausgebracht. Das ist eines der FPI, das ist der Thrax Price Index oder so, das heißt das, glaube ich. Der ist ganz interessant, der ist quasi an so einen Korb aus Konsumgütern gepackt und soll quasi so ein bisschen als Hedge gegen die Inflation genutzt werden und steigt und fällt dementsprechend, wie halt Waren aus dem echten Leben steigen oder fallen vom Preis her. Und das finde ich schon mal sehr spannend, also FPI. Und als drittes, den dritten Stablecoin haben sie einen eigenen Liquid Staking Derivat auf ETH, das ist Thrax ETH, rausgebracht, was immer ein ETH wert ist. So, das erstmal quasi unter Thrax Finance gibt es diese drei Stablecoins. Es gibt noch einen Haufen mehr Sachen. Es gibt Thrax Land, es gibt Thrax Swap und es gibt Thrax Ferry. Das ist quasi ein Lending-Protokoll. Es ist eine dezentrale Börse und es ist eine Bridge. Also Ferry ist die Bridge, mit der man Assets zwischen unterschiedlichen Chains hin und her switchen kann. Über all diese Sachen soll es heute aber nicht gehen, sondern ich wollte mal das Thema dieses Liquid Staking Derivats ansprechen, weil die ein sehr interessantes Design haben dafür und gerade unter anderem darüber gesprochen wird, ob nämlich Thrax ETH langfristig Wrapped ETH ablösen soll. Und dazu muss man wissen, dass das Wrapped ETH quasi der Asset ist, der eigentlich auf fast allen Chains genutzt wird, wenn es jetzt nicht Ethereum Mainnet selber ist, um irgendwie mit ETH traden zu können. Ne? Also man hat ETH auf Ethereum Mainnet, ich möchte jetzt aber auf der Binance Smart Chain irgendwas gegen ETH handeln, dann wrap ich das oder tausche quasi meine ETH gegen Wrapped ETH, brücke die rüber auf die Binance Smart Chain und kann dann dort traden. Frax sagt quasi, sind die bessere und die dezentralere Variante von Wrapped ETH und arbeiten so ein bisschen darauf hin, das zu replacen. Jetzt das Token-Modell ist ganz interessant. Also wir hatten ja hier schon über Lido und Rocket Pool auch gesprochen, wo du im Austausch für einen ETH, den du stakest oder den du bei denen parkst, einen Liquid Staking-Derivat bekommst. Im Fall von Lido ist das ST oder Staked ETH. Und diese Staked ETH wären dann bei Lido entsprechend mehr und das sind quasi deine Staking Rewards, die du bekommst. Du hast aber keine Wahl oder du hast keine Trennung von dem Ethereum-Derivat und von den Staking Rewards, die du bekommst. Und es ist quasi beides verpackt in einem Token. Was Frax jetzt gemacht hat, die haben das so ein bisschen aufgebrochen. Die haben gesagt, okay, du kannst bei uns auch ein ETH hinschicken und wir schicken dir ein oder wir minten dir ein Frax ETH zurück. Und mit diesem Frax ETH kannst du jetzt unterschiedliche Sachen machen. Du kannst es natürlich auch staken und dann ist es quasi ein staked Frax ETH, was entsprechend dann wieder Rewards bekommt, Staking Rewards. Du kannst das aber auch nehmen und kannst damit, keine Ahnung, auf irgendwelchen anderen Chains aktiv sein oder kannst damit quasi als Wrapped ETH Ersatz jetzt oder kannst das irgendwie auf Curve einzahlen als Liquidität auf einen Frax ETH ETH Pool und kriegst darüber irgendwelche.
Ich habe das Gefühl, du reißt gerade nur Wörter aneinander. Komplizierte, viele Wörter.
Das war so ein bisschen meine Befürchtung. Das Thema wird da relativ schnell relativ. Man geht relativ tief in die DeFi-Welt rein, aber. Ich glaube, es macht trotzdem Sinn am Ende des Tages. Sag ich mal, was sie sagen ist, wir teilen den Liquid Staking Derivative, also quasi diese Staked ETH, CB ETH von Coinbase und so weiter, wir teilen das in zwei Sachen auf. Es gibt einmal quasi ein Frax ETH Token, der ist einfach quasi ein ETH Bart, mit dem kannst du machen, was du willst. Und dann haben wir quasi, den musst du aber nicht unbedingt staken. Du kannst ihn aber staken und dann kriegst du quasi die Staking Rewards, die bei uns in dem durch all die ETH, die bei uns geparkt sind, anfallen. Erstes Thema, was dabei spannend ist, nicht 100% dieser Frax ETH werden gestaked, was dazu führt, dass diejenigen, die staken, eine überproportionale Rendite bekommen, weil die bekommen natürlich die Rendite von 100% der ETH, die dort erstmal geparkt wurden, die gestaked werden alle, aber nicht 100% eben der Frax ETH Halter staken ihre Token. Was schon mal sehr spannend ist und dazu führt, dass die Rendite von dem Staked Frax ETH höher ist als die von Lido, Rocket Pool und anderen Anbietern. Was du aber auch damit machen kannst, und ist eben, dass du zum Beispiel bei Curve einzahlst. Über Curve haben wir auch schon mal gesprochen, ein paar Mal. Ne? Das ist quasi eine dezentrale Börse, die sich auf Stablecoins spezialisiert, wo du quasi sehr hohe Liquidität auf gewisse Stablecoin-Transaktionen hast, dass du quasi sagen kannst, okay, ich kann jetzt hier irgendwie auch ein paar Millionen USD Circle gegen Tether tauschen oder gegen DAI tauschen und so weiter. DAI, als ich habe es ja gerade hier angekündigt, als quasi Stablecoin-Protokoll, hat natürlich ein großes Interesse daran, dass ihre Assets auch stable sind. Und dementsprechend versuchen sie sehr viel Liquidität auf Curve zu haben für ihre unterschiedlichen Stablecoins. Wie sie das schaffen, ist, dass sie selber sehr viele Curve- bzw. Convex-Tokens halten. Und jetzt muss man wissen, dass man diese Curve-Tokens nutzen kann, um Liquidität, die auf Curve incentiviert wird, zu beeinflussen. Also wenn ich sehr viele Curve-Token halte, dann kann ich sagen, hey, die ganzen Incentives, weil Curve schüttet quasi dauerhaft Incentives aus, haben wir ja gerade darüber gesprochen, diese ganzen Liquiditätsincentives. Ein Großteil der Incentives gehen bitte auf den Frax ETH ETH Pool. Und was du damit schaffst, ist, dass mehr Leute, die natürlich sagen, okay, ich lege mein Geld da an, wo ich irgendwie die höchsten Incentives bekomme, mehr Leute in diesen Frax ETH ETH Pool reingehen, was dazu führt, dass du eine höhere Liquidität hast und somit deinen Pack, diesen 1:1 Pack, besser halten kannst. Also ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Genau. Und sie haben sich darüber jetzt mittlerweile eine sehr attraktive Position im Markt verschafft, wo sie quasi eine sehr tiefe Liquidität auf ihre Stablecoins haben, vor allem eben auf diesen ETH, Frax ETH Stablecoin. Und gleichzeitig können sie sehr hohe Incentives ausschütten an die Halter, weil sie eben selber quasi für sich abstimmen. Das ist so ein bisschen wie der Mango Markets Hacker, der quasi die Tokens klaut und sagt, hier, bitte verzeiht mir und ich stimme mal dafür. Frax sagt quasi, hey, bitte incentivier, und incentivieren heißt quasi, neue Curve-Tokens werden ausgeschüttet, bitte incentivier quasi Liquidität auf dem Frax ETH East Pool und ich stimme auch selber dafür. So, das vielleicht zum Vergleich, um so ein bisschen besser verständlich zu machen. Und jetzt so ein bisschen die Frage, sind Sie da schon an dem Punkt, wo Sie quasi in so ein Flywheel reinkommen, dass Sie immer die besseren, die attraktiveren Renditen anbieten können, was natürlich dazu führt, dass mehr Leute ihr ETH bei Ihnen staken, was wieder dazu führt, dass Sie mehr Liquidität haben und besser Ihren Pack halten können und so weiter. Aber das mal quasi als High-Level-Entry in die Frax-World. Ja, du merkst schon, viel tiefer möchte ich gar nicht gehen, weil ich glaube, es wird dann sehr komplex. Was man, glaube ich, sagen muss, ist, dass sie da schon sehr erfolgreich unterwegs sind und dass sich mittlerweile auch in deren Governance-Token, das ist Frax-Share mit dem Kürzel FXS, sich das widerspiegelt. Der hat es auch nochmal ganz gut angezogen. Und für jeden, der sich da mehr für interessiert, verlinken wir mal deren Dokumentation. Ich glaube, da kann man sich gut einlesen. Und ja, es gibt mittlerweile auch super viel Blogs dazu. Es gibt einen guten Podcast, Flywheel Podcast heißt der, witzigerweise. Den kann man sich mal anhören. Das ist schon so hardcore dann. Ich glaube, da muss man sich schon entsprechend auskennen. Genau, aber deshalb, Frax ist wirklich sehr, sehr spannend, sehr innovativ, aber auch sehr DeFi-native. Also muss da, glaube ich, schon tief drinstecken.
Also ich muss sagen, für mich ist dieses Bild davon natürlich noch jetzt relativ vage. Also es klingt für mich irgendwie so von wegen, ja, da hat irgendjemand ein besseres Stablecoin-Protokoll gemacht und wie macht er das? Naja, zum Beispiel, indem er die Börse beeinflusst, dass da halt irgendwie ordentlich Liquidität drauf ist, jetzt sehr überspitzt formuliert. Ich finde es jetzt, ein spannendes Konzept. Ich werde mir das selbst mal anschauen, einfach um es auch so ein bisschen besser zu verstehen. Aber eine Frage hätte ich jetzt vorab noch für dich. Wenn ich da jetzt so einen Big Player habe, der halt quasi sich so in dieses Ökosystem reingräbt und das ja wirklich tut, weil er halt sagt, ich bin nicht nur dieser Stablecoin-Provider, sondern ich versuche halt irgendwie durch alle Tricks und bla 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 mehr Liquidität auf die ganze Sache zu bekommen. Wie dezentral ist die ganze Nummer noch? Also ich meine, ich habe da jetzt auch irgendwie, also, und ich gebe denen ja auch meine Coins, also ich gebe denen ja meine Ether. Das ist jetzt ein Smart Contract, so nach Motto. Also das ist komplett DeFi und es sind mein Key, meine Coins, so nach Motto. Oder, also die beiden Fragen hätte ich jetzt für mich.
Ja, das ist erstmal natürlich alles on-chain. Also die Logik, dass quasi Frax ETH gemintet werden, wenn du an ETH einzahlst und so weiter, ist alles in einem Smart Contract. Ich glaube, zwei Sachen, die ich immer wieder jetzt ein bisschen in meinem Research auch gelesen habe, warum die angegriffen in Anführungszeichen werden. Das eine ist, dass sie, glaube ich, rund 40% oder so ein bisschen mehr, 40% der Reserve in ihrem Dollar-Stablecoin sind USDC. So, und da kannst du natürlich sagen, okay, du sagst jetzt hier, ich bin der große dezentrale Stablecoin-Player. Am Ende des Tages sind 40% deiner Assets, die quasi dein Stablecoin backen, sind USDC. Und wir wissen bei USDC, die sind quasi compliant mit den US-Behörden und die können auch Assets einfrieren. Das heißt, wenn die US-Behörden zu USDC irgendwann mal kommen und sagen, bitte, hier Frax macht irgendwelche Terrorismusfinanzierung oder sonst was, warum auch immer sie das behaupten würden, dann sind 40% deines Backings mal eben weg. Und dann bist du nicht mehr bei irgendwie jetzt 100% Collateralization, sondern halt bei 60%. Das ist natürlich ein großes Risiko. Das heißt, das ist das eine Thema. Da muss man dazu sagen, dass alle dezentralen Stablecoins im Moment noch relativ hohes Exposure auf USDC haben, auch DAI, glaube ich, sogar noch höher. Und das zweite Thema ist das, was du gerade angesprochen hast. Ja, die ganze Logik ist on-chain in Smart Contracts. Aber es gibt eben mit Frax Share einen Governance-Token, mit dem ich gewisse Änderungen des Protokolls vornehmen kann. Und der Frax Share-Token ist nach wie vor noch nicht sehr dezentral. Also da gibt es immer noch das Team, was eine signifikante Menge an Tokens hält. Und somit kannst du natürlich sagen, okay, ich hänge irgendwo natürlich immer noch von denen ab und wie die voten, bestimmt dann letztendlich, wie sich das Protokoll weiterentwickelt. Da kann man natürlich sagen, ja, aber es gibt quasi einen ganz klaren Mechanismus. Das ist quasi alles öffentlich, wenn gewotet wird und so weiter. Das heißt, wenn ich schon sehe, hier bahnt sich was an, kann ich immer noch meine Assets abziehen und quasi rausgehen. Aber das würde ich sagen, ist, glaube ich, ein fairer Kritikpunkt. Die sind da, glaube ich, auf dem Weg der Dezentralisierung aber wahrscheinlich noch nicht ganz angekommen.
Also ich hoffe auf jeden Fall, dass du an den Link in den Shownotes denkst, weil ich würde es mir, wie gesagt, selbst ganz gerne mal anschauen. Ich finde, das ist eigentlich auch ein ganz schönes Schlusswort als solches. Ich habe bevor...
Wir bräuchten mal so eine Büchse, wo man jedes Mal 5 Euro reinschmeißen muss, wenn man einen Link in die Shownotes packen möchte und es dann nicht macht, weil ich glaube, wir schmeißen da immer um uns und dann fällt es mir wieder nicht ein und so weiter.
Ich muss auch sagen, wir brauchen da noch irgendwie einen ordentlicheren Prozess. Ich glaube, unsere letzte Woche war unsere Performance da äußerst dürftig, weil ich weiß auf jeden Fall, dass wir mehr als 2 Links erwähnt haben. Aber ich hoffe, in dem Fall denkst du jetzt wirklich dran. Und ansonsten wünsche ich oder bleibt mir eigentlich nur noch übrig, dir jetzt noch einen schönen Urlaub zu wünschen. Ich meine, du hast dich ja jetzt hier ganz, ganz tapfer 1,5 Stunden mit mir rumgeschlagen, mehr oder weniger. Das haben die Hörer auch gemacht, deshalb da auch nochmal vielen Dank an euch. Wenn euch das gefallen hat, bewertet doch bitte diesen Podcast auf Apple, auf Spotify. Guck mal, heute ist umgekehrt. Normalerweise mache ich den Hinweis auf die Bewertung immer als zweit, aber hier, kognitive Flexibilität würde ich das nennen. Egal. Ansonsten, wenn ihr Teamwünsche, Feedback, Kritik, Fragen oder was weiß ich habt, dann schreibt uns sehr, sehr gerne an allescoin_pod. Das ist unser Instagram-Account. Der Twitter-Account hat den gleichen Handle. Und hört sehr, sehr gerne in unsere Founder-Series rein, die wir zusammen mit Max von Blogstories machen. Kommt jeden Mittwoch. Kannst du schon Sneak Peek geben, Julius, wer am nächsten Mittwoch dran ist?
Lass mich kurz überlegen. Nächsten Mittwoch haben wir Christopher, Gründer von Finoa. Sehr spannendes Unternehmen, die im Bereich Custody unterwegs sind. Und also sehr spannende unternehmerische Geschichte mit Ups and Downs, muss man sagen, über die er auch sehr öffentlich, sehr offen spricht. Also ich glaube, das ist super interessant. Und hat, glaube ich, auch einen ganz guten Blick auf den Kryptomarkt als solchen und sieht da einige Trends. Also ich glaube, da haben wir auch mal so ein bisschen Alpha wieder rausquetschen können.
Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Urlaub. Genieß die Sonne und wir hören uns in einer Woche wieder.
Mach's gut. Ciao, ciao, Flo.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.